Wie entsorge ich eine Leiche? Eine Frage, die sich jeder Mörder und auch Krimi-Autor früher oder später stellen muss. Darüber spreche ich heute mit dem Bamberger Autor Thomas Kastura.
Mord in Franken. Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.
Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Mord im Franken, dem Krimi-Podcast. Mein Name ist Jan Beinzen, ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis und heute im Studio bei mir ist Thomas Kastura. Hallo Thomas.
Hallo Jan, grüß dich.
Thomas, du bist ja nicht nur der Mann mit den zwei Gesichtern, dazu gleich mehr, sondern auch seit vielen Jahren preisverdächtiger Autor von Kriminalromanen. Du lebst und arbeitest in Bamberg. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Das ist schon ewig lang her. In den 80ern war das. Da habe ich mal eine kleine Übersetzung gemacht für den DTV-Verlag, einen Tolkien-Quizbook. Da war ich so 16 mit einem Kumpel zusammen, war ein schöner Zufall, war aber das erste mit Literatur verdiente Geld, könnte man sagen.
Mit 16 schon? Alle Achtung.
1983 ist es rausgekommen. Und dann kam erstmal das Studium und dann habe ich so ein bisschen weiter literarische Versuche gestartet, Lyrik und sonst wie, aber richtig mit dem erzählerischen Schreiben habe ich dann Ende der 90er begonnen, als ich mich dann journalistisch, kulturjournalistisch schon so ein bisschen orientiert hatte und mir dachte, da muss doch noch mehr möglich sein.
Es waren aber nicht von Anfang an Krimis, nehme ich an.
Nein, nicht ganz, ja. Das war so eine Erzählung, die im Aufbau Verlag erschien, über die Insel Jan Mayen zwischen Island und Norwegen. Und aber kein Sachtext, sondern ein erzählerischer Text. Davor hatte ich ein Sachbuch geschrieben über Kälte und das ewige Eis. Und dann hat der Verlag noch so eine erzählerische Anto rausgebracht, eine Anthologie mit verschiedenen Autoren. Und da habe ich gesagt, bin ich auch dabei. Mhm. Und damals ist so für mich der Knoten geplatzt, also der erzählerische Knoten des literarischen Erzählens, was sich ja ganz stark unterscheidet jetzt vom journalistischen Erzählen oder vom wissenschaftlichen Schreiben, was ja eher beschreibend ist oder berichtend oder so. Und und dann kam der erste Roman, Die letzte Lüge, der ist 2002 erschienen. Der spielte in Italien. Und das war eine Krimi. Und das habe ich aber erst später gemerkt, also als der Verlag meinte, das ist doch ein Krimi. Nee, für mich war das einfach so eine rasante Vater-Tochter-Geschichte, Thriller eher als ein Krimi, wenn man das unterscheiden kann, also ohne eine richtige Ermittlerfigur.
Aber damit bist du dann quasi in das Genre hineingerutscht, was dich bis heute nicht mehr losgelassen hat.
So ist es, richtig.
Du bist ja ein sehr humorvoller Mensch. Wer dich länger kennt, der kriegt das mit. Vor allen Dingen auch so, ja, du hast so ein Gespür auch für die feine Ironie. Und kann man daraus schließen, dass deine Geschichten nicht immer so bitter ernst sind?
Ja, genau, das kann man daraus schließen. Und zwar vor allem meine ich, schreibe auch Erzählungen vorwiegend, die in Franken und in der Region spielen. Also eigentlich die fränkischen Sachen auch schließlich Erzählungen, kurz Prosa. Und die sind alle eher amüsant, witzig, ironisch. Das ist mein Ermittlerpaar Brandeisen und Küps. Staatsanwalt Brandeisen, Kommissar Küps. Zwei so unterschiedliche Leute. Kann man sich ein bisschen wie die Münster-Tatort-Ermittler vorstellen. Aber ich habe die schon vor den Münster-Tatort-Ermittlern erfunden. Kurz davor eigentlich, so ein Jahr
oder so. Vielleicht haben sie dich als Beispiel genommen.
Das nehme ich nicht an, aber keine Ahnung. Vielleicht lag das in der Luft und es liegt auch nahe, wenn man zwei männliche Ermittler hat und die ein bisschen ins Komische hineinzieht, dass man dann so einen Besserwisser und mehr so einen praktisch-quadratisch Guten hat.
Die sind in Bamberg angesiedelt oder in ganz Franken, die Fälle?
Die ermitteln hauptsächlich in Bamberg. Mhm. Es kommt auch mal im Herbst 2021 eine kleine Erzählung wieder mit ihnen raus. Mord in der Buchhandlung, September 21. Und da ist eine Erzählung von mir. Mhm. Und die spielt in Bamberg in einer fiktiven Bamberger Buchhandlung.
Also da kann man dann auf Spurensuche gehen.
Mhm. Da sind wir schon in der Zukunft jetzt, ja. Aber also Brandeisen und Kips begleiten mich die ganze Zeit, mal mehr, mal weniger. In der letzten Zeit eben eher weniger, weil ich mich da so in Richtung Schottland begeben habe.
Schottland, das ist ein gutes Stichwort, kommen wir gleich zu. Vorher hätte mich aber noch interessiert, die Frage ist mir gerade in den Sinn gekommen. Was war denn bisher so dein Lieblingsmord? Gibt's sowas?
Mein eigener, also den ich selbst geschrieben habe? Oder?
Ja, also auch gerne beides. Wenn du auch einen fremden Mord gelesen oder gesehen hast, den beschreiben möchtest, dann immer her damit. Als Autor ist man immer auf der Suche nach guten Morden.
Also das war aber glaube ich kein Mord, also ein Lieblingsfall ist, da ist eine Dialekt-Krimi-Geschichte draus geworden. Das mache ich nämlich auch so ein bisschen, habe ich mal einfach versucht, auch zu schreiben. In jedem meiner Krimi-Erzählungsbände sind am Ende ein bis zwei Dialektkrimis in Bamberger oberfränkischem Dialekt geschrieben, enthalten. Und eine davon heißt die Göger Gang. Und die geht auf eine Meldung im FT, im Polizeibericht
Fränkischer
zurück,
Tag.
Mhm. Im Fränkischen Tag. Und da stand was, dass in der Pödelaufer Straße ein Hähnchenbratwagen ausgeraubt wurde und da 45 Euro Kleingeld mitgenommen wurden und einige fertig gewürzte Hähnchen. Ja, Göger, ja. Mhm. Stand natürlich noch Hähnchen da und da habe ich mir, wie oft so, wie man das auch als Autor ja oft macht, man nimmt die Realität so zum Ausgangspunkt. In diesem Fall habe ich mir überlegt, was könnte dahinter stecken und habe da eine ganz große Geschichte dahinter gebaut, hinter diese so vermeintlich, ja, nebensächliche, aber irgendwie schon witzige Sache, dass die da halt eben auch die fertig gewürzten Hähnchen mitgenommen haben und das wenige Geld, ja, ne, und die trage ich gerne vor, auch also die Erzählung selber und die Polizeimeldung, also bei Lesungen, und die Polizeimeldung davor eben auch, ja, und dann sage ich immer Bamberg, Metropole des Verbrechens. Hier werden Göger geklaut.
Oftmals sind ja solche kleinen Meldungen sind ja dann Ausgangspunkt für ganze Romane. Also mir geht's genauso. Ich werde oftmals durch so wirklich ganz, ja, so Mini-Geschichten werde ich drauf gebracht und inspiriert dann zu den großen Geschichten. Jetzt machen wir den Sprung weg von der Metropole des Verbrechens in Oberfranken nach Schottland, hast du gerade selber schon gesagt. Das ist quasi deine zweite literarische Heimat geworden. Du schreibst seit einigen Jahren unter dem Pseudonym Gordon Tyree. Kommt man nicht sofort drauf, dass da Thomas Kastura dahinter steckt. Welche Beziehung hast du denn zu Schottland? Warum Schottland?
Da ging meine erste größere Reise allein, ohne irgendwie Eltern hin. 1984 war das, 1984. Wie der gleichnamige Roman von George Orwell, der ja auch in Schottland gewesen ist, zumindest am Ende seines Lebens, an dem er 1984, den berühmten Zukunftsroman, Dystopie von Big Brother, geschrieben hat, auf einer schottischen Insel namens Jura. Da war ich damals nicht, aber auf dem Festland. Ich bin so in einem Loch gefahren, wie die Seen in Schottland heißen, zum Loch Fannich, einfach so auf die Landkarte getippt. Und dann versucht da hinzukommen, das war nicht so einfach, weil das Loch ziemlich abgelegen war. Man musste da erstmal von der Bahnstrecke, da musste man auf Anforderung beim Schaffner, konnte man da aussteigen, sonst hätte der gar nicht gehalten, der Zug. Und dann so über ein paar Berge drüber. Und dann war ich dann da so allein am Loch Fennig. Ja, es waren noch ein paar Kumpels dabei, also ganz allein war es dann doch nicht. Aber ansonsten war da niemand. Und das war eine prägende Erfahrung und seither anfangs seltener, dann und in den letzten 10 Jahren sehr, sehr häufig bin ich immer wieder in Schottland, vor allem auf den Inseln. Mhm. Also deswegen auch 1984, da spielt man der erste Roman von Gordon Tyree, Todesströmung, und der nächste spielt auf der Isle of Gia, also diese Hebrideninseln, die haben es mir angetan. Es ist nochmal was anderes als die Highlands oder was man so von Schottland kennt.
Mhm. Schottensterben heißt der zweite.
Schottensterben heißt der zweite. Der spielt auf der Isle of Gia zwischen Kintyre, kennen viele Leute vom Hall of Kintyre, dem berühmten Paul McCartney The Wings Song. Mhm. Small ist ganz am Ende von die Südspitze der Halbinsel Kintyre und in der Mitte liegt ungefähr vorgelagert die Isle of Gia.
Also in diesen Romanen kommt ja auch sehr viel, da beschreibst du ja Land und Leute sehr, ja, sehr ausführlich und interessant und vielfältig. Es wird aber auch gerne getrunken und zwar vornehmlich Whisky. Das ist eine zentrale Rolle in beiden Romanen und das bringt einen natürlich zu der Frage, hast du das Rauchbier über?
nicht ganz. Es gibt ja auch rauchigen oder torfigen Whisky.
Ah, stimmt. Und die Ähnlichkeiten.
Das ist die Verwandtschaft, also und der Herstellungsprozess ist ähnlich. Also die gemälzte Gerste wird geräuchert für Rauchbier über Buchenholz. Mhm. Und für Whisky über Torf. Deswegen dieser Torfgeschmack, also was da alles in diesem getrockneten Torf an Pflanzen zum Beispiel drin ist, Heide, Kraut und alles Mögliche, das schmeckt man tatsächlich, man glaubt es kaum, aber dann später auch im Whisky. Also das zieht quasi in diese Gerste rein, dann wird die Gerste gemeischt, dann entsteht so ein Starkbier daraus, der roh. Also die Wash und daraus wird dann der erste Brand gemacht und dann noch der zweite und dann wird es schön gelagert und dann ist der Whisky fertig. Und also es gibt ja sehr torfige Whiskys, die auch ihre Liebhaber haben, genauso wie es ja sehr stark rauchiges Rauchbier wie das Schlenkerla oder Spezial ist nicht so rauchig, etwas weniger, was ist denn noch das Posthörnla, glaube ich, aus Tiefenella. Inzwischen gibt es eine ganze Bandbreite in Oberfranken.
Ja, ab Forchern quasi beginnt es
mit den von ganz wenig, von ein Hauch von Rauch bis weiß ich, also Rauchbock oder so. Ja, also irgendwie der Geschmack, den mag ich schon ganz gerne. Und gibt es die Parallele. Ja, und das mit dem Whisky ist so, also in dem ersten Band, da kam gar nicht so viel Whisky drin vor. Da hat nur eine Figur, die hat dauernd irgendwie gesoffen oder ziemlich oft. Aber da habe ich mir gedacht und auch bei Lesungen gemerkt, ja, die Leute wollen doch mehr das hören. Und also nicht nur, es kommt an, sondern es gehört auch dazu irgendwie zu dem Land. Also man kann das jetzt nicht irgendwie völlig ignorieren. Und auf den Inseln sowieso nicht, weil diese besonders torfigen, die kommen eben gerade von den Inseln, von der Isle of Ila, die ist berühmt. Da gibt es inzwischen 9 Destillerien, die machen alle so einen Whisky. Und die ist also berühmt dafür, ist quasi ein Alleinstellungsmerkmal für diesen torfigen Whisky. Und die anderen versuchen es alle irgendwie nachzuahmen. Ja, also es spielt eine gewisse Rolle, auch im Leben der Leute dort. Die Destillerien sind Arbeitgeber, sind große Arbeitgeber, sind eigentlich international agierende Unternehmen oder gehören zu international agierenden Gruppen, wo dann alle möglichen Spirituosen vereinigt sind. Obwohl die Inseln relativ überschaubar sind, nur so ein paar hundert Einwohner haben oder die Isle of Ila ist ein bisschen größer, die hat ein oder 2000. Die verteilen sich aber auch ganz gut.
Ja, aber mittlerweile gibt es ja auch die ersten, oder was heißt die ersten? Mittlerweile sind schon einige fränkische Whiskys.
Absolut, ja.
Wie können die da mithalten? Also du hast ja nun den direkten Vergleich als Schottland-Kenner und hast sicherlich auch schon den einen oder anderen Franken-Whisky probiert.
Ja, also am Anfang war das so, ich sage mal vor 20 Jahren oder so, da war es noch, gab es deutliche Unterschiede. Aber es wächst ja alles viel mehr zusammen und man hat auch größere technische Möglichkeiten. Es gibt eine Reihe von fränkischen Whiskys, die kann man kaum unterscheiden jetzt von dem schottischen Vorbild, wenn man so will. Wobei eben diese Torfigen eben schon noch mal eine Ausnahme darstellen. Das ist ja auch regionstypisch. Also wir haben hier keinen Torf oder nicht nennenswert oder so. Vielleicht gibt es ein paar Hoch- oder Niedermoore in der Nähe von Hof vielleicht oder so. Und da ist es bestimmt geschützt, da darf man das bestimmt nicht abbauen oder sowas. In Schottland, gerade auf den Inseln, gibt es da halt sehr viel Torf. Ja? Also die Leute haben da auch seit so ein bisschen bei uns an der Küste, ne? Da gab es ja auch früher Torfabbau und gibt es, glaube ich, immer noch an der Nordseeküste.
Das gibt es immer noch. Ich bin ja ursprünglich Norddeutscher, insofern ich habe da viel mit Torf zu tun gehabt, inklusive Torfleichen, womit wir auch wieder beim Thema Krimi wären. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung weg von Schottland nach Frankreich, weil auch ich bin im Ausland unterwegs mit meinen Kriminalromanen, habe eine kleine Leseprobe mitgebracht aus dem Roman Die Toten von Carcassonne. Da spielt ein Kriminal oder ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar die Rolle, Konrad Keller aus Nürnberg, der mittlerweile in Rente ist und seine Rententage auf einem Hausboot verbringt. Und der trinkt allerdings statt Whisky, man kann sich es fast schon denken, Rotwein. Hören wir mal rein. Keller goss sich ein drittes Glas von dem vollmundigen Bordeaux ein und spürte allmählich die Wirkung des Alkohols. Die Sonne war mittlerweile hinter den Dächern der Stadt verschwunden und auf den anderen Hausbooten, die mit einigem Abstand von Kellers Bonheur verteut lagen, gingen die Lichter an. Auch die Laternen vor dem Gebäude der Hafenmeisterei flackerten auf. Gleichzeitig kehrte Ruhe ein, als die letzten Passanten die Kaimauern verließen und die anderen Bootsfahrer sich in ihre Kajüten zurückzogen. Auch für ihn war es bald an der Zeit, ins Bett zu gehen, überlegte Keller und spießt die letzte Olive auf. Er fühlte eine wohlige Müdigkeit, die Nacht konnte kommen. Dies war der Moment, in dem er auf das sich nähernde Heulen eines Polizei- und Rettungswagens aufmerksam wurde. Bald wurde die Sirene von der eines anderen Fahrzeugs übertönt. Gleich darauf kam noch eine weitere hinzu. Was war da los? Ein Großeinsatz am Hafen? Neugierig geworden, erhob sich Keller von seiner Bank und spähte hinaus auf den Pier, gerade rechtzeitig, um eine schattenhafte Gestalt zu erkennen. Der Mann, groß und kräftig gebaut, lief schnell wie ein Sprinter über die Promenade und hielt direkt auf Kellers Boot zu. Die Sirenengeräusche wurden immer lauter, das Blaulicht der näherkommenden Wagen spiegelte sich in den Scheiben der Hafengebäude. Was zum Teufel, redete Keller vor sich hin. Da setzte der Mann zum Sprung an, überwand mühelos die Distanz zwischen Pier und Bordwand und landete nur wenige Zentimeter von Keller entfernt auf dem Deck der Bonheur. Keller wich erschrocken ein paar Schritte zurück. Am Steuerstand haltsuchend musterte er den Eindringling. Augenscheinlich nordafrikanischer Herkunft mit zahlreichen Piercings im Gesicht und Tätowierungen auf den muskulösen Oberarmen. Eine auf den ersten Blick furchteinflößende Gestalt, gegen die sich der schmächtige Keller wohl kaum zur Wehr setzen konnte. Der Mann wirkte angespannt und gehetzt. Und zunächst schien er Keller gar nicht wahrzunehmen. Seine ganze Aufmerksamkeit galt den Geschehnissen an Land, wo nun vier weißblaue Einsatzwagen mit quietschenden Reifen zum Stehen kamen. Dann aber richtete er den Blick auf Keller, der unbewegt mit dem Rücken zum Steuerstand stand. Die Augen des Mannes waren weit aufgerissen, Keller meinte Zorn, aber auch Angst darin zu lesen. Nur Sekundenbruchteile später sahen sie einander an, dann stürzte der Unbekannte auf Keller zu, packte ihn an den Schultern und rief etwas auf Französisch. Keller, von Panik erfüllt, nahm den Inhalt der Worte kaum wahr. Er hatte Todesangst, fürchtete, der Angreifer könnte jeden Augenblick ein Messer ziehen. Überall auf dem Kai tauchten jetzt Uniformierte mit gezückten Pistolen auf, einige sogar mit Maschinenpistolen, und im nächsten Moment war das Schiff von bewaffneten Polizisten umstellt. Einer schrie auf Französisch, »Treten Sie zurück, Karim, und heben Sie die Hände!« Sekundenlang schien es so, als würde dieser Karim der Aufforderung nicht nachkommen. Wollte er Keller womöglich als Geisel nehmen? Das durfte nicht passieren, schoss es Keller durch den Kopf. Er war erfahren genug, um seine Aufregung schnell unter Kontrolle zu bringen. Nun kam es darauf an, ganz ruhig zu bleiben und vorausschauend zu handeln. Soweit der Ausschnitt aus Die Toten von Carcassonne. Das Buch schreibe ich auch unter einem Pseudonym, da heiße ich Jules Besson. Jules Besson kann man noch ein bisschen ableiten von meinem Namen, hat dieselben Initialien, JB, und Besson und Beinzen klingt ein bisschen ähnlich. Also so habe ich es mir ausgesucht, dass ich mir den Namen auch merken kann, weil meine Befürchtung war, ich vergesse dann irgendwann mein eigenes Pseudonym. jetzt verrat du uns mal, warum schreibst du unter Pseudonym und wie bist du auf den Namen gekommen?
Also ich wollte mich so ein bisschen neu erfinden. Ich habe vorher gesagt, Italien war mal ein Ort, wo meine Sachen gespielt haben. Dann Köln habe ich 3 Krimis geschrieben und eben die Kurzgeschichten aus Franken. Und ich wollte da ein neues Kapitel aufschlagen. Und das wollte ich eben auch mit dem Namen kenntlich machen. Es ist ein offenes Pseudonym. Also ich halte das nicht geheim, wie ja manche Kollegen, bei denen immer noch nicht klar ist, wer zum Beispiel Jean-Luc Banalek ist. In deren Literaturkreisen weiß es jeder, aber die Öffentlichkeit eigentlich nicht.
Also wurde nie bestätigt.
Das wurde nie bestätigt. Und das kann man auch anders machen. Ich finde es sonst ein bisschen so versteckspielhaft. Da steht im Klappentext inzwischen bei mir ganz klar, Thomas Castura ist Gordon Tyree. Ja, und der Name selber, Gordon, habe ich schon immer gemocht, irgendwie den Vornamen und den Nachnamen, da wollte ich eben ganz bewusst keinen Mac, weil es so klischeehaft schottisch ist, ja. Dann denkt man ja immer gleich an McDonald oder Mac sowieso, woran denkst du?
Auf jeden Fall das McGuinness oder ähnliches.
McEnroe war ein Tennisspieler, der war zwar kein Schotte, sondern New Yorker, aber egal. Ne? Also das ist, ich wollte eben kein Mac. Und die Schotten haben ihre Endungen, vor allem Vornamenendungen, ganz oft auf I, ja. So ein bisschen wie die Unterfranken, so in der Sprache. Und auch so im normalen Umgangsschottisch. Und dann hat mir das einfach gefallen. Mhm. Ja. Und der Bezug zu der Insel, den fand ich auch gut. Und der Verlag fand es auch gut. Aber mit denen habe ich schon so ein bisschen rum überlegt. Ne? Es gab schon auch Alternativen. Also so macht man das dann. Aber es ist nicht nur so wirtschaftliches Kalkül oder sowas, das da dahinter steht. Ich will den Leuten ja auch nicht vormachen, dass ich Schotte sei. Und dann sagen die, oh, ihr kommt ja gar nicht aus Schottland. Ne? Warum schreibt, was schreibt er dann da, was ich ein bisschen dämlich finde, weil wir sind gerade in Europa ja nun wirklich so eng zusammen momentan oder in solchen Zeiten oder Pandemiezeiten vielleicht nicht. Das ist schwierig, aber wir sind in Europa ja so nah zusammen, dass das kaum einen Unterschied macht. Frankreich, Schottland, wenn man das jetzt auf Amerika oder mit Amerika vergleicht, das sind ja keine Entfernungen.
Ne? So. Aber trotzdem, was hast du denn für Erfahrungen gemacht, Recherche vor Ort hier in Bamberg, vom Bamberg-Krimi? Und in Schottland, wo liegen die Unterschiede? Was ist verschieden?
Also für mich ist Recherche ganz, ganz wichtig. Das wollte ich eben auch noch sagen, wie künstlerisch wichtig so ein Pseudonym ist. Es befreit so ein bisschen. Ne? Man macht es nicht mehr unter seinem Klarnamen. Man kann dann so ein bisschen befreiter, ungezwungener vielleicht schreiben. Oder auch ein bisschen anders, ne? Also als Gordon Tyree schreibe ich, glaube ich, schon so leicht anders als Thomas Castura. Also große Unterschiede gibt es nicht, das kann man ja, aber trotzdem. Und und künstlerisch ist es eben auch so, dass so ein Pseudonym künstlerisch ist es so, dass das Recherchieren in der Ferne, also wo man also jetzt nicht im unmittelbaren Lebensumfeld, also Bamberg, fördert die Kreativität. Also das habe ich auch in Deutschland schon, wenn ich meine Köln-Krimis geschrieben habe, gemerkt, da bin ich nach Köln gefahren, hatte immer schon so einen Plan im Kopf, welche Schauplätze kommen in dem Krimi vor. Und dann bin ich den dann so abgegangen und habe zum Beispiel U-Bahn spielte im ersten eine ganz große Rolle. Da bin ich eine Woche nur in Köln U-Bahn gefahren und habe mir da halt die ganzen Sachen angeguckt und mich versucht, da irgendwie einzufühlen in diese Welt. Ne?
Ja,
In Schottland ist es auf den Inseln genauso. Ne? Also da gehe ich halt rum und mache mir natürlich da auch Notizen und spreche mit den Leuten und sonst wie. Und wenn ich dann wieder in Deutschland bin, dann nutze ich andere Quellen. Aber so der Kontakt mit dem Nicht-Vertrauten, so, ne? Das ist für Kreativität ganz wichtig.
Es kann aber auch manchmal schwierig werden, noch meine eigene Erfahrung. Zum Beispiel stand ich mal vor dem Problem, wie entsorge ich eine Leiche? Da war es so, das gehörte zu einer meiner Elsass-Krimis, eine weitere Frankreich-Reihe von mir. Da wollte ich einen Toten im Rhein entsorgen und hatte mir das vorher auf Google Earth schon mal zu Hause angeguckt, zu Hause in Herzogenaurach in meinem Büro. Habe eine Stelle rausgesucht, wo ich die Leiche dann reinwerfen wollte. Als wir dann vor Ort waren, was wir mit einem Urlaub verbunden haben, wollten wir was unternehmen, wollten eine Burg besichtigen und habe meiner Familie gesagt, Moment, wir müssen noch kurz zum Rhein. Ich habe eine Stelle rausgesucht, wo ich eine Leiche loswerden soll. Dauert nicht lang. Kurzer Abstecher, wir sind hingefahren. Alle sahen sofort, da kann man keine Leiche entsorgen, weil das war eine hohe Böschung, völlig ungeschützt. Also jeder konnte draufblicken. Also haben wir noch ein Stückchen weiter gesucht, ob man es da konnte. Da wäre es gegangen, da war aber ein Wehr, was die Leiche sofort aufgefangen hätte. Letztlich sind wir den Rhein über 60 Kilometer abgefahren. Der Ausflug war damit gestorben, der eigentlich geplante. Also das Leichenentsorgen im Ausland ist ja nur ein Faktor, wo man doch ganz schön viel recherchieren muss. Hast du da ähnliche Erfahrungen, dass du dir vorher die Geschichte ausdenkst und wenn du dann auf einer schottischen Insel bist, merkst, nee, das muss ganz anders laufen?
Ja, na klar. Ich meine, die örtlichen Gegebenheiten, da kann man, weiß ich, Google Earth oder sonst wie sich angucken oder Landkarten studieren. Das schaut ja mir ganz anders aus. Und deswegen muss man da unbedingt gewesen sein. Und wenn ich dann da länger nicht war in Schottland, also das geht mir auch ziemlich auf den Zeiger. Ne? Ich konnte jetzt schon irgendwie so seit fast zwei Jahren nicht mehr. Da merke ich, da geht mir langsam aber sicher der Sprit aus. Also der Schreibsprit. Also und eben die ganzen Eindrücke, die damit verbunden sind, die kleinen Details vor Ort. Ne? Es geht nicht nur um diese großen Sachen, ne? Wo ja, kann man eine Leiche entsorgen, da kann man vielleicht auch sogar ein bisschen schummeln oder so. Ne? Die kleinen Sachen, die sind jetzt im Positiven oft Inspiration, ne? Für eine Szene oder für eine Figurenbeschreibung oder so, wenn man dann eben die Leute kennenlernt, das kann man nicht alles nur so sich aus den Fingern saugen oder dann wirkt es künstlich oder hölzern oder so.
Könntest du dir also nicht vorstellen, wie Karl May, von dem es ja heißt, er wäre nie an den Schauplätzen seiner Romane gewesen, das kannst du dir also nicht vorstellen, so ein Buch zu schreiben?
Nein, das ist ein Extremfall gewesen, Karl May. Ja. Könnte man jetzt viel erzählen. Der hatte ja eigentlich auch so einen so dieses Hochstapler-Gen irgendwie in sich, ja. Und konnte das, obwohl er dann sehr erfolgreich war, irgendwie nie ablegen. Und hat es übertrieben, fand ich. Ne? Also der hat sich ja dann noch als Old Shatterhand abbilden lassen und Autogrammkarten verschickt mit einer Nachbildung des Henry Stutzen, der gar nicht funktionsfähig war. Das hätte ich schon gründlicher gemacht, wenn ich er gewesen wäre, ne? Mal in den Schützenverein gegangen und so, ne? Und das war halt nur fake. Ne? Also bei Karl May, gerade was die in Amerika spielenden Sachen betrifft, absolut. Und im Orient, da ist er dann tatsächlich mal hingefahren, nachdem die Bücher erschienen sind. Mhm. Ja, auf der anderen Seite gibt es so diesen Anspruch des Selbsterlebten oder des Autobiografischen. Und da sind nicht, muss ich auch sagen, Leute, da sind wir falsch. Also da gibt es ja eine gewisse Strömung in der Krimiliteratur auch. Aber für mich ist ganz wichtig, ist die Geschichte gut? Ist die Geschichte plausibel? Und wenn dann tatsächlich jemand dann da vor Ort mal nachguckt und sagt, ja, Moment mal, die Böschung ist viel zu hoch, ne? Das geht ja gar nicht, ne? Dann würde ich das in Kauf nehmen, ehrlich gesagt. Abgesehen davon, dass sich Landschaft auch verändert.
Okay. Also, das kann man in Kauf nehmen, man darf aber nie einen Fehler machen. Also zumindest habe ich mir das auf meine Fahnen geschrieben. Ich habe in einem meiner Franken-Krimis, der in Nürnberg spielt, habe ich meinen Protagonisten Paul Fleming Straßenbahn fahren lassen, von A nach B. Und in meiner Ursprungsversion ist er noch ordnungsgemäß umgestiegen zwischendurch. Er musste nämlich die Linie wechseln. Die Lektorin hat es damals gestrichen, weil das nicht zur Handlung beitrug. Und jedes Mal, wenn ich aus diesem Buch diese Szene gelesen habe, kam wer danach zu mir, ein Hörer oder Hörerin, hat gesagt, das geht fein nett. Ohne Umsteigen erreicht man das Ziel nicht. Also da ist dann schon, gerade bei Regionalkrimis, dann doch schon das gefordert, dass man da möglichst nah an der Wahrheit bleibt.
Ja, also gerade diese verkehrstechnischen Sachen, das stimmt, das ist zum Beispiel bei den Köln-Tatorten ganz extrem so. Die haben da eine Zeit lang, haben sie mal ein bisschen drauf geachtet, aber meistens ist es den Regisseuren total wurscht, ob die Leute in Szene 1 in der Südstadt unterwegs waren und dann steigen sie ins Auto und zack, zwei Sekunden später sind sie in Köln-Nippes oder so, oder Ehrenfeld, was nicht geht, ne? Und das regt die Leute richtig auf, ne? Mhm. Oder die berühmte Currywurstbude, ja, die in Wirklichkeit auf der anderen Rheinseite steht, ja, auf der linken, ne? Und in der Szene steht sie rechtsrheinisch unter einer Brücke, damit man den Kölner Dom schön im Hintergrund sieht, mhm. ne? Mhm. Und in Wirklichkeit ist es anders und ja, okay. Also verstehe ich absolut diese von vielen LeserInnen halt so den Anspruch, dass das schon stimmen muss, wie sich die Figuren bewegen durch den Raum. Ne? Und wenn das Umsteigen dazu gehört, bam, dann musst du es halt mit rein.
Ja, zum Krimischreiben gehört aber noch viel mehr als Recherche. Man muss sich auch auf andere Weise vorbereiten. Darüber wollen wir reden in der zweiten Episode mit dir, Thomas. Da geht es unter anderem darum, wie ja Krimiautoren sich auch in Sachen Polizeiarbeit fit machen können. Ich freue mich schon drauf. Aber zunächst mal herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt Mord in Franken auch auf Facebook. Nächstes Mal reden wir über Erfahrungen am Polizeischießstand. Wir hören uns.
Mord in Franken. Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.